Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Ich bin Axel Metz. Dankeschön fürs Hören, Dankeschön fürs Downloaden, danke auch fürs Weiterempfehlen. Wie im letzten Podcast angekündigt, gibt's auch diesmal ein Gesprächshighlight aus meinem Interviewarchiv. Im Frühjahr 2018 haben mich Revolverheld besucht. Wir haben über alles Mögliche geredet, über das Unplugged-Projekt, über das damals aktuelle Album, darüber, wie die Band ihr Feuer frisch erhält. Und wir haben auch über die Fußball-WM geredet. 2018 war ja unsere Nationalmannschaft nicht besonders ruhmreich unterwegs. Im Nachhinein ist das wirklich sehr spannend zu hören, wie viel Fußball-Sachverstand bei Revolverheld so versammelt ist. Viel Spaß dabei. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hi, freuen uns.
Die letzten 4 Jahre waren hoffentlich ein bisschen entspannter, so zumindest zum Ende hin. 4 Jahre ist ja das letzte Album her.
Das stimmt.
Ihr habt euch dann, nachdem ihr wirklich alles gemacht habt, was irgendwie zu machen geht, dann mal in eine Pause verzogen.
Ja, also das letzte Studioalbum ist fast 5 Jahre her und das klingt nach einer langen Zeit, aber da kam irgendwie noch so ein kleines MTV Unplugged dazwischen, was ja auch nicht ganz unaufwendig war. Also da haben wir natürlich auch extrem an den Songs rumarrangiert und haben versucht, da spezielle Versionen zu machen, und damit waren wir dann auch noch fast 2 Jahre auf Tour. Also es war schon eine intensive Zeit, und insofern, es war gar nicht so viel Pause, wie man vielleicht denken könnte.
Nee. Was habt ihr in der Pause gemacht?
Wir haben tatsächlich, also man muss wirklich sagen, Johannes und ich haben relativ direkt angefangen, wieder Songs zu schreiben. Es war ja wirklich auch so, es ist ja, wenn man auf Tour ist, dann, wir sind auf jeden Fall so, wir schreiben auf Tour keine Songs, sondern wir sind halt auf Tour und haben unseren kompletten Fokus dann da und sind dann nach Hause gekommen, und du hast dann halt auch wieder richtig Bock. Und dann kam noch dazu, dass wir die ganze Zeit akustische Instrumente gespielt haben und wir natürlich wollten, dass wir wieder Krach und Drums und E-Gitarren, und das war so der Antrieb, dass wir wieder einfach wirklich sofort ins Studio gegangen sind und angefangen haben, das neue Album zu schreiben.
Ja, Unplugged ist ja schon so ein bisschen Teestube, ein bisschen, alles ist ein bisschen andächtiger.
Genau. Ja, vor allen Dingen gibt es von MTV ja relativ strikte Vorgaben, wie sowas auszusehen oder zu klingen hat auch. Also man ist so sehr limitiert, was seine Instrumente angeht, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und insofern, es war gar nicht so geplant, jetzt unbedingt ganz viel anders zu machen, sondern es hat sich eigentlich auf natürliche Art und Weise ergeben, dass wir einfach von dieser Tour kamen und dachten so, oh, das wäre auch schon schön, mal wieder so eine E-Gitarre in der Hand zu halten oder einfach mal mit Synthesizer ein bisschen rumzuspielen, und irgendwie hat sich das erstmal ins komplett andere Extrem entwickelt, als wir dann angefangen haben, wieder neue Songs zu machen.
So ein Unplugged-Konzept mit auf Tour zu nehmen, das ist schon heftig, weil ihr habt ja dort einen völlig anderen Aufwand als bei einem normalen Rockkonzert. Also nicht, dass es mehr ist, aber es ist irgendwie alles ganz anders.
Das stimmt.
Wie unterscheidet sich das so im Alltag?
Naja, also wir haben bei diesem MTV Unplugged natürlich uns im Vorfeld sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Also wir haben relativ schnell zugesagt, und als wir dann gemerkt haben, so wow, was haben wir da eigentlich gemacht? Na, wir sind alle aufgewachsen mit diesen legendären Nirvana, Pearl Jam Unplugged, und die finden ja alle eher in so einem Wohnzimmer statt. Und dann gibt's aber die neumodischen MTV Unplugged, die auf einmal riesengroß mit Orchester und so sind, und wir wollten das irgendwie alles. Und deswegen kamen wir auf diese Idee mit den 3 Akten, dass wir ganz klein anfangen, so wie damals Nirvana und so. Dann gibt's so ein bisschen etwas größeres urbanes Set, und dann gibt's auch ein großes Set mit Orchester. Und wir hatten halt tatsächlich ein bisschen Angst, wie das auf Tour funktioniert, aber es war total gut, auf große Hallen auch zu übersetzen. Also wir hatten so ein bisschen Angst, dass das vielleicht nicht ankommt, aber es war wirklich unsere erfolgreichste und schönste Tour bislang. Also wir haben wirklich dann für uns die größten Arenen und die größten Hallen gespielt, die wir bis dato gespielt haben. Und das endete im Heimspiel in der Barclaycard Arena in Hamburg, die ausverkauft war. In Köln haben wir Lanxess Arena ausverkauft, und es war surreal. Also wir sind immer noch dabei, das zu verarbeiten. Aber das war natürlich auch der Antrieb, diese schönen Momente live, dass wir möglichst schnell jetzt ein Album schreiben, damit wir wieder auf diese Bühnen kommen.
Und für eure Fans ist es jetzt fast 5 Jahre her, seitdem das letzte Album da ist. Also die sind ja, die dürsten ja nach neuem Material.
Wir auch.
Nun hattet ihr doch nicht so viel Zeit, euch da was aus der Nase zu ziehen, was gut genug ist für euch. Kommt ihr mit so Termindruck, solchen Sachen gut zurecht, oder lähmt euch das eher?
Also natürlich muss man irgendwie versuchen, sich immer ein bisschen vom Termindruck frei zu machen. Es ist ja klar, je erfolgreicher man wird als Band oder je länger man auch dabei ist, dann steigt so ein bisschen die Erwartungshaltung. Einerseits natürlich von, sag ich mal, den Firmen, mit denen man so zusammenarbeitet, also die das irgendwie alles so ein bisschen als Wirtschaftsfaktor begreifen, und natürlich aber auch von den Fans, ne, weil man kennt ja bestimmte Songs und hat vielleicht auch musikalisch eine Erwartungshaltung. Da muss man versuchen, sich irgendwie frei zu machen. Also wir haben ganz am Anfang unserer Karriere eigentlich fast jeden Fehler gemacht, den man so machen kann, dass wir uns eben auch mal haben reinreden lassen, dass man eben noch unsicher ist, und je länger man dabei ist, desto mehr merkt man einfach, dass man so seinem eigenen Bauchgefühl vertrauen muss, und wir uns auch gegenseitig, wir kennen gegenseitig unsere Stärken und Schwächen, worauf man sich da eben verlassen kann, und das hat sich bis jetzt eigentlich immer ganz gut bewahrheitet, dass wir da einen ganz guten Kompass haben.
Was gut, das dass ihr jeden möglichen Fehler gemacht habt. Ich gehe mal davon aus, jeden einzeln und ja, jeden nur einmal. Weil das hilft ja dann.
Auf jeden Fall. Also was wir gelernt haben, ist, das funktioniert tatsächlich bei uns ganz gut, uns so ein bisschen selbst zu überlisten. Also wir haben jetzt auch bei diesem Album wieder gesagt, das Album ist fertig, wenn es fertig ist. Das stimmt natürlich nicht so ganz, weil es immer so ein paar äußere Faktoren gibt, und dann kam irgendwann noch Sing Mein Song dazu und der Termin war fix, und klar hast du dann irgendwann schon eine Deadline, aber wir haben halt immer gesagt, okay, wenn es nicht gut genug ist, dann bringen wir es auch nicht raus, weil es gibt genug Leute da draußen, die eine Erwartungshaltung zu Recht haben, und wir vor allen Dingen haben auch eine Erwartungshaltung an uns selbst, wir wollen kein halbgares Album rausbringen. Aber es hat dann funktioniert, und man muss auch sagen, wir haben wahnsinnig viele Songs geschrieben insgesamt. Also ich glaube, wir hatten nachher über 60 Songs, aus denen wir ausgewählt haben. Wir waren also echt fleißig, und deswegen sind wir sehr stolz auf das, was da jetzt sich Zimmer mit Blick nennt.
Jo, Sing Mein Song. Johannes steht dort sozusagen mit auf dem Zettel. Wart ihr mit oder habt ihr gesagt, lasst denn das mal alleine machen? Wie ist denn das so gelaufen?
Wir waren tatsächlich alle mit vor Ort, weil wir erstens in unserer eigenen Sendung, da gibt's ja immer eine Sendung über einen Künstler, wo dann alle anderen Künstler Songs interpretieren, und in der eigenen Sendung von Johannes waren wir als Revolverheld eben auch vertreten, deswegen waren wir mit vor Ort und haben dann bei den anderen Sendungen aber natürlich alles mit angeschaut und waren als Mannschaft vor Ort und haben das alles unterstützt.
Team,
genau.
Team Revolverheld, cool. Yeah. Wie habt ihr die Staffel so gesehen bei den Dreharbeiten? Ich meine, man sieht ja das endgültige Ergebnis ja dann wirklich erst, wenn es soweit ist. Aber ihr habt ja nur die ganze Atmosphäre gesehen und euch bestimmt auch mit den anderen ein bisschen ausgetauscht. Wie ist so der Vibe in diesem Jahr bei der Sendung?
Wir haben gestern tatsächlich die erste Folge haben wir gesehen, geschnitten und so, wie sie ausgestrahlt werden wird, und waren extrem begeistert.
Ja.
Man muss wirklich sagen, man taucht, wenn man dort vor Ort ist, echt in eine andere Welt ein. Also man ist wirklich, man hält das nicht für möglich, aber es ist tatsächlich es ist ja eine Fernsehshow, und man hat ja immer so den Begriff von einer Fernsehshow, dass es immer alles ein bisschen kalt ist und dann schreit jemand Stopp und dann machen alle nichts und dann geht's irgendwann auf Knopfdruck weiter. Das ist da nicht so. Es ist wirklich emotional, und tatsächlich ist es von der ersten Sendung an so gewesen, dass dieser Respekt, den sich die Künstler gegenüberbringen, nämlich einer singt das Werk von dem anderen, ist ja wirklich was nicht normal ist. So. Und oft ist es ja auch so ein bisschen so, dass man vielleicht unterschwellig dieses Konkurrenzdenken hat und so. Es ist auf einmal weggewischt, und es ist einfach sehr emotional, und man ist sehr gespannt, wie der andere Künstler seinen Song interpretiert, und man ist auch sehr schnell gerührt. Man wundert sich immer im Fernsehen, warum weinen die denn alle, und ist das nicht ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich, und wir können es bezeugen, weil wir da vor Ort waren, ist es einfach sehr emotional.
Ja.
Wenn jemand auf einmal einen Song, den du vielleicht aus einem ganz anderen Grund oder aus einer ganz anderen Intuition heraus geschrieben hast, für sich interpretiert und das so zu seinem macht, dann ist das einfach ein sehr, sehr emotionales Ding. Und das war dieses Mal bei dieser Staffel auch so. Und die Konstellation war sehr, sehr gut. Wir kannten natürlich, Mark Forster war unser MTV Unplugged schon gefeatured, den kennen wir schon seit 17 Jahren, der hat schon mit seiner Schulband vor uns gespielt, damals in Hamburg, und Ray kennen wir der hat bei uns auch gefeatured beim MTV Unplugged, also es waren viele Freunde auch auf der Couch, und dann natürlich solche Ausreißer wie Judith Holofernes, der man vielleicht auch nicht zugetraut hätte, bei sowas mitzumachen. Also ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Ding, sehr spannende Konstellation, und hat viel Spaß gemacht.
Von den Songs, die von euch interpretiert worden sind, also was haben wir denn? Lass uns gehen, Ich lass für dich das Licht an, Halt dich an mir fest, Spinner, Keine Liebeslieder, Wenn es um uns brennt. Welche Interpretation hat euch am meisten umgehauen?
Naja, das wird wahrscheinlich so ein sehr subjektives Ding sein. Ich will jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht vorweggreifen, weil die Sendung wird ja noch ausgestrahlt, und insofern glaube ich, halten wir uns da mal ganz vornehm zurück, aber eigentlich kann man gar keinen so wirklich aus der Reihe hervorziehen, weil das sind alles sehr, sehr eigene Interpretationen. Das ist wirklich ganz toll, was die Künstler da gemacht haben. Und das berührt einen schon sehr, weil die wirklich sehr viel Mühe und Arbeit da reingesteckt haben. Und vor allen Dingen jeder hat irgendwie aus dem Song so einen eigenen Song gemacht, ja, von sich. Das war das Tolle zu sehen, dass eben so ein Song ganz anders interpretiert werden kann und dass es dann auf einmal wie ein Judith Holofernes-Song oder wie ein Mark Forster-Song klingt. Und das war schon toll zu sehen.
Ich fand auch total spannend, das ist ja diesmal das erste Mal, dass es wirklich ein Schlager-Act dabei ist. Mit Mary Rose. Und ich fand es total spannend, wie die Popsongs interpretiert hat. Also es ist wirklich eine größere Reibung, kann es ja eigentlich kaum geben. Und die hat das so toll gemacht und es ist so eine positive, offene Person. Ich kann mit Schlager nichts anfangen, das kann ich dir ganz offen sagen. Und ich muss sagen, die hat mich echt mitgenommen. Also es war wirklich toll.
Jo. Echo ist am Donnerstag.
Ja.
Ihr seid in der komfortablen Lage, dass ihr nicht warten müsst, kriegt ihr den Preis oder nicht. Ihr kriegt keinen, weil ihr seid gerade nicht dran. Ne?
Genau, wir sind in der Beobachterposition, weil wir natürlich nichts Aktuelles draußen haben. Und wir können die Kollegen dabei beobachten, dass sie nervös warten, ob sie gewonnen haben oder nicht.
Wir können viele alkoholfreie Kaltgetränke trinken und kommentieren. Nee, wir freuen uns natürlich sehr drauf. Das ist ja immer ein sehr bunter Abend, wo man einfach sieht, was im ganzen Jahr so passiert ist. Und in diesem ganzen Jahr waren wir natürlich etwas raus und haben unser eigenes Album gemacht. Insofern ja ganz spannend, mal zu sehen, was jetzt so als Quintessenz beim Echo präsentiert wird.
Ja, ich finde das ja, also ich war noch nicht auf so vielen Fernsehpreisverleihungen, wenn man da irgendwo sitzt und die Kamera dann immer drüber geht. Es wird ja heutzutage mittlerweile alles ausdiskutiert, bis zu dem Moment, wo man ganz kurz mal so sich an der Nase gejuckt hat und dann steht am nächsten Tag in der Zeitung, oh, der hat gepopelt, so langweilig war es für ihn. Habt ihr das im Hinterkopf oder vergesst ihr das völlig?
Nee, sowas irgendwie hat man nicht im Hinterkopf. Ach, es ist ja auch so ein bisschen so, ich glaube, wenn du wirklich so ein Celebrity bist, der oft in der Gala stattfindet und all den ganzen Kram so, dann hast du das vielleicht im Hinterkopf, aber ey, wir sind eine Band, von uns erwartet man, dass wir uns daneben benehmen.
Als großer Abräumer gilt Ed Sheeran dieses Jahr.
Zu Recht.
Der ist, warum für dich?
Ach, ich muss wirklich sagen, ich bin ganz, ganz, ganz froh, dass es sowas wie Ed Sheeran gibt, weil so ganz aus meiner subjektiven Warte aus gibt es in der Popmusik wahnsinnig viel für mich relativ seelenlosen Quatsch, wo man irgendwie denkt, okay, da haben sich wieder 6 Songwriter getroffen und dann haben die irgendwas gemacht, das klingen soll wie das und das, was erfolgreich war und dann geht die große Maschinerie an und es hat für mich keine Seele und ich finde Ed Sheeran, dem glaube ich jedes Wort, das ist ein Songwriter, der ist gestanden, der kann was, der steht alleine auf der Bühne im Wembley-Stadion und macht das Ding voll und nimmt jeden Einzelnen mit. Der schreibt Hits und der kann sich einstellen auf, er hat auch ganz viele tolle Duette gemacht und ich habe jetzt gerade gestern noch, es gibt so ein Elton John Tribute, glaube ich vom Grammy ist das, wo Elton John geehrt wird und da hat Ed Sheeran auch wieder, also sieht man einfach, was das für ein krasser Musiker ist und ich bin super froh, dass sowas halt dann auch den Erfolg bekommt, den es verdient, weil letzten Endes geht es doch darum, dass jemand sich mit seiner kleinen Gitarre hinsetzt und eine tolle Songidee hat. Das war bei den Beatles schon so und bei den Rolling Stones. Und schön, dass das auch in der heutigen Zeit noch möglich ist, dass man so erfolgreich werden kann mit sowas.
Und er ist dabei ja auch noch so unglaublich sympathisch, ne? Muss man ja wirklich sagen. Und sehr nahbar. Also ich glaube, der macht jeden Quatsch mit, wenn man mal so ein bisschen Fernsehen verfolgt oder so, was in welchen Sendungen er ist und wie wenig ernst er sich auch nimmt. Also es ist schon irgendwie, glaube ich, ein ganz cooler Dude.
Ja, super.
Ich habe letztens gelesen, dass Gitarrenhersteller, also E-Gitarrenhersteller, große Probleme haben, weil immer weniger Jugendliche das Bedürfnis haben, sich so ein Ding einfach mal zu kaufen und dann einfach mal zu gucken, ob sie das auch hinkriegen mit den 3 Akkorden und vielleicht berühmt werden oder so. Beobachtet ihr das auch so, dass irgendwie immer weniger junge Nachkommen, die sagen, jetzt muss ich auch mal... Ich will das auch mal probieren mit dem Rockstar-Ding?
Da sprichst du ja mit den Falschen, ne? Wir sind ja beide Gitarristen. Aber es ist natürlich so, dass, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, und das finde ich eigentlich gut, du kannst halt relativ leicht Musik machen. Du kaufst ja eine Musiksoftware, jeder hat einen Computer zu Hause stehen und du kannst anfangen, ein Drumbeat zu programmieren und dann geht's los. Und ich finde, das eigentlich ist ein sehr, sehr guter Angang. Und das war vielleicht das, wo du früher gesagt hast, so, ich will jetzt Musik machen, ich kaufe mir erstmal eine Gitarre, weil das geht nur damit. Du hast halt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn du Musik machen willst, das zu tun. Du musst nicht erst Gitarre lernen. So, wir waren in der Verlegenheit, wir mussten das tun damals, um in irgendeiner Weise anzufangen, Songs zu schreiben. Jetzt ist es so, du kannst Beats programmieren, es gibt diese ganze DJ-Kultur, die Kids gehen anders an Musik ran, was ich halt auch super finde. Und ich glaube auch, viel mehr Kids machen Musik, weil es intuitiver ist, weil es einfacher ist. Deswegen will ich das gar nicht verteufeln. Oh Gott, die E-Gitarrenhersteller haben jetzt Probleme. Ich glaube, dafür haben die Musiksoftwarehersteller die goldenen Zeiten. Und man muss auch sagen, es ist ja auch immer ein Zeitgeist. So, wer weiß, vielleicht ist in 3 Jahren gibt es wieder Nirvana-Revival und alle machen Grunge und es gibt wieder die Fender Jaguar, die Kurt Cobain gespielt hat, wird wieder 2 Milliarden Mal verkauft. Also ich glaube, das darf man nicht so ernst nehmen. Aber die Möglichkeiten, die man heute hat, das finde ich halt sehr, sehr positiv und das würde ich auf keinen Fall irgendwie verteufeln.
Auf der anderen Seite, Musik verdient ihr Geld ja heutzutage auch zu großen Teilen mit Konzerten, mit Live-Auftritten. Und da einen Controller anschalten, ist halt nicht so sexy, wie wenn man eine Gitarre schwingt. Ne?
Das ist natürlich die große Herausforderung für Acts oder Bands, die sehr viel mit Elektronik machen, das dann live gut auf die Bühne zu bringen. Ich finde die Entwicklung ja grundsätzlich sehr gut. Eine Zeit lang haben sich ja alle beschwert, oh Gott, man verkauft keine CDs mehr. Wie soll man denn von Musik noch leben können und. Eigentlich hat sich das ja in so eine Richtung entwickelt, wo man von Musik nur noch leben kann oder irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, wenn man live überzeugen kann. Und das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, weil Musik ist immer live gemacht worden. Und insofern finde ich die Entwicklung sehr gut, was da so passiert.
Ich habe mal von den Pet Shop Boys die Aussage gelesen, dass wenn jemand erfolgreich Popmusik macht, dass er eine Phase hat, in der er praktisch irgendwie, egal was man macht, alles wird richtig. Und der sagt, das ist halt unterschiedlich lang, wie so eine Phase dauert. Und dann, wenn die zu Ende ist, ist egal, was man macht, alles falsch. Eure Phase geht ja schon verdammt lang, wo ihr alles, zumindest für die Musikfans, richtig macht. Gibt es da irgendwo im Hintergrund irgendwie mal so den Gedanken, sind wir noch relevant, sind wir noch drauf, sind wir noch in Tune mit dem Rest der Welt?
Ich glaube, was du da beschreibst, ist halt auch so ein bisschen so ein Zeitgeistphänomen. Weil es gibt Zeiten, als wir angefangen haben, hat sich noch keiner für deutschsprachige Musik so wirklich interessiert. Es kam gerade auf mit Wir sind Helden und es gab Silbermond und es gab so Juli und so. Und ich weiß noch ganz genau, da hat man über eine Radioquote für deutschsprachige Musik diskutiert. Und dann gab es Zeiten, die jetzt auch vorbei sind, wo es nur deutschsprachige Musik gab. Auf einmal haben alle angefangen, Deutsch zu singen. Selbst englischsprachige deutsche Acts haben auf einmal wieder Deutsch gesungen. Und das ebbt jetzt halt auch wieder ab. Und ich glaube, man kann nicht sagen, es gibt irgendwie richtig oder falsch, sondern es ist immer Zeitgeist. So. Und das ist ja auch gut so. Ich glaube, was man merkt, ist, wenn man sich versucht zu verstellen und wenn man versucht, so nach diesen Wellen sich zu richten. Ich glaube, wir haben das eigentlich immer ganz gut gemacht, dass wir uns treu geblieben sind, dass wir gesagt haben, wir können das und wir fühlen das, was wir da machen. Und es ist ja nicht so, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Wir hören ganz viel Musik. Man hört es jetzt auch auf unserer neuen Platte Zimmer mit Blick. Die klingt jetzt viel elektronischer und wir hören natürlich auch zeitgemäße Musik. Aber man hört immer noch, dass das ein Revolverheld-Song ist, der da entsteht und dass wir da bei unserem Kern bleiben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Geheimnis, das ist halt, dass wir halt einfach unsere Leute mitnehmen, die mit uns angefangen haben und vielleicht dann dadurch, dass wir uns halt immer ein bisschen weiterentwickeln, hier und da auch Leute dazu bekommen. Aber ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich nach dem Zeitgeist zu richten.
Ja. Zimmer mit Blick ist der Albumtitel. Ich finde, das ist nicht ganz zufällig, nachdem du mir vorhin erzählt hast, dass ihr nicht unterwegs irgendwo Songs schreibt, sondern dass ihr das schon irgendwie von zu Hause aus macht.
Auf jeden Fall.
Also, ist das so oder täuscht der Eindruck?
Johannes und ich brauchen schon die Ruhe dafür. Also es ist so, wenn du auf Tour bist, dann hast du zwar die Momente im Tourbus und so, aber das ist halt immer mal eine Stunde. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, ich brauche wirklich Phasen. Ich brauche echt Wochen und Monate Ruhe und nur Beschäftigung mit Songwriting und den Themen. Und man muss auch erstmal wieder zu sich kommen, ein bisschen reflektieren und ich muss auch wirklich immer erstmal verarbeiten, was denn eigentlich so passiert in den letzten Jahren. Und ich habe meine Notizen-App in meinem Handy und ich schreibe mir immer so Sätze auf, die mir einfallen oder die ich irgendwo gelesen habe oder wenn ich ein Buch lese, Zeilen, die ich schön finde und so. Und ich muss das alles erstmal orten. Das braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Und irgendwann merkst du selbst, was sind eigentlich die Kernthemen, die dich gerade beschäftigen? Was ist es wert, einen Song draus zu machen? Und dann geht ja auch so ein bisschen dieses Trial-and-Error-Spiel los. Na, dann musst du erstmal wieder in den Modus kommen, einen Song zu schreiben, der in irgendeiner Weise nach einem Song klingt. Und dann guckt man auch, was macht man jetzt eigentlich neu? Also es ist ja nicht so, dass wir uns dann hinsetzen mit einer Akustikgitarre und es ist dann irgendwie der Song, sondern wir machen uns ja auch schon Gedanken, wie soll der mit der Band klingen, und bevor wir uns da mit den Jungs treffen, in welche Richtung könnte das gehen? Und dann waren auch schon Synthesizer dabei und Beats dabei und so. Also es ist ein interessanter Prozess, der viel Spaß macht.
Wie schnell geht's dann so von dem Moment, wo du sagst, ja, ich glaube, ich habe da was, dann komplett mit der Band dann zur Sache? Um dann zu gucken, wohin die Reise dann mit dem wirklichen Song dann geht.
Also es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Das kann man gar nicht pauschal sagen. Es gibt so einige Songs, die sind, glaube ich, beim Schreiben sofort da. Da merkt man sofort, dass es wahnsinnig gut funktioniert. Und wenn man dann mit der Band versucht, das umzusetzen, dann ist der Song eigentlich fast schon fertig. Und dann gibt es einige Songs, die uns sehr lange begleiten, die dann immer mal wieder auf links gedreht werden, weil man irgendwie merkt, man kommt nicht so richtig ans Ziel. Also man muss ja immer versuchen, dass man die Kernaussage des Songs maximal unterstützt, auch mit dem, was musikalisch da passiert, was von den Melodien her passiert und so. Und das braucht manchmal eben so seine Zeit, bis man da so den Moment auf einmal gefunden hat, ab wann man irgendwie so das Gefühl hat, oh ja, jetzt funktioniert das genau. Und insofern, da gibt es so einige Patienten, die uns dann bestimmt auch mal ein Jahr oder so begleiten.
Was ich sehr schön fand, ist der Spruch mit Zimmer mit Blick ist unsere alltägliche Komfortzone, die wir alle vielleicht doch zu selten, zu wenig verlassen, um das Große und Ganze zum Positiven zu beeinflussen. Dieses Zimmer mit Blick zu Hause, das Zuhause sein, ist ja eigentlich die Komfortzone, die du brauchst, um die Ideen auf die Reihe zu kriegen. Wann verlasst ihr die Komfortzone?
Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Wir haben die Komfortzone tatsächlich dieses Mal beim Album auch sehr stark verlassen. Also klar, die Songs sind nach wie vor erstmal in der Idee zu Hause auch entstanden, aber später in der Umsetzung haben wir mal alles völlig anders gemacht als vorher. Also früher, wir sind ja so eine ganz klassische Band, die irgendwie Sachen dann im Proberaum erarbeitet hat, die dann eigentlich so genauso aufgenommen hat, wie man es irgendwie arrangiert hat, und dann war das Album fertig. Das haben wir jahrelang gemacht, und dieses Mal sind wir anders rangegangen. Wir haben erstmal gar nicht mit echtem Schlagzeug gearbeitet, erstmal Beats programmiert, weil man Beats, wenn man sie programmiert, relativ schnell auch wegschmeißen kann, wenn es gerade nicht so funktioniert. Und das ist relativ oft der Fall gewesen. Also erstmal so eine Grundstruktur basteln, und dann hatten wir völlig freie Bahn. Manchmal haben wir irgendwelche Melodien mit Synthesizer gespielt, dann gemerkt, ach nee, macht doch mehr mit Gitarre Sinn. Also wir waren sehr flexibel, wir hatten alles aufgebaut im Studio und haben eigentlich so ganz schönes Stückwerk gemacht, bis dann irgendwie der Song stand, und dann haben wir ganz zum Schluss erst die Drums aufgenommen. Also wir haben unsere Komfortzone in diesem Albumprozess auf jeden Fall schon sehr stark verlassen, was so das, wo wir uns eigentlich sonst immer wohlgefühlt haben.
Eure Single Immer noch fühlen war so mein allererster Gedanke, hui, das ist, das kann uns keiner nehmen, 2.0. Ist das auch so ein bisschen?
Na, es ist natürlich so, ich meine, wir sind jetzt 17 Jahre unterwegs mit der Band, wir haben unglaublich viel erlebt, und bei Immer noch fühlen geht es ja so ein bisschen um diese Momente, diese prägenden Momente, an die man sich so erinnert. Ne? Also es gibt, ich glaube, jeder hat das so, diese ersten Male so, dieser Schnaps an der Tanke zum Beispiel. Ich glaube, jeder hat so bei mir ist es Apfelkorn, weißt du? Ich kann nie wieder in meinem ganzen Leben Apfelkorn trinken. Aber die Nacht, wo ich zu viel getrunken habe, an die erinnere ich mich. Und das Gefühl war wahnsinnig gut. Und irgendwie versucht man immer, diesem Gefühl nachzurennen. Und man will das immer wieder reproduzieren, weil das ist so prägend gewesen. Und darum geht's halt in diesem Lied. Man hat so ein paar erste Male gehabt, wo man irgendwie denkt, so, es wäre schon schön, wenn du im Jetzt dieses Gefühl reproduzieren kannst. Beim ersten Gig von Revolverhead zum Beispiel, ich glaube, wir haben alle so immer noch so ein ähnliches Gefühl, bevor wir auf die Bühne gehen. Ich meine, die Bühnen sind jetzt größer geworden, aber du hast immer noch so dieses Gefühl, was du vielleicht hattest, bevor du das erste Mal in so einem kleinen Jugendzentrum vor 10 Leuten auf die Bühne gegangen bist. Und es war sehr besonders, und du versuchst das ins Jetzt zu übersetzen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu Das kann uns keiner nehmen. Das keiner nehmen war eine Retrospektive tatsächlich, und Immer noch fühlen findet tatsächlich im Jetzt statt. Das ist schon so, dass wir uns, klar, wir erinnern uns, aber wir wollen diese Gefühle von früher gerne ins Jetzt transportieren.
Gelingt euch das noch oft genug, dass ihr sagt, hey, das war jetzt ein geiles erstes Mal?
Also das gelingt uns erstaunlich oft. Ich glaube, aber jeder kennt das aus seinem Leben. Ich finde immer so, das Beispiel Gerüche ist so ein Ding, was, glaube ich, jeder kennt. Manchmal kommt man irgendwo hin und es riecht irgendwie so nach irgendwas, was man irgendwie kennt und wo man mit eine Erinnerung mit verknüpft. Und bei uns ist es ja auch so, wenn wir dann irgendwo hinkommen und auf einmal riecht so ein Club oder so ein Saal, wo wir spielen, da hat man irgendwie so einen Geruch und denkt so, ah Mensch, das war doch wie damals, als das und das passiert ist. Das war ein ganz besonderer Moment, und der ploppt dann so auf. Und man hat dann auf einmal so wieder dieses aufgeregte aufgeregte Kribbeln, was man irgendwie damals empfunden hat. Und darum geht es ja auch eben in dem Song. Total. Und mir geht das so eben bei Gerüchen ganz oft so, dass da irgendwas ausgelöst wird im Kopf.
Nun haben ja viele, die älter werden, irgendwann das Gefühl, egal wie sehr ich einen draufsetze, es gelingt mir nicht mehr, genau das zu fühlen wie damals mein erstes Auto. Das war eine, das war eine Schrottkarre, aber es war sowas von geil. Heute habe ich ein neues Auto, ist schön, aber es ist nicht mehr ganz dasselbe. Mein erster Urlaub, irgendwo mit einem Moped hingefahren, einfach ein kleines Zelt aufgestellt. Jetzt haben wir einen tollen Urlaub gemacht, sonst wo, exotischer Ort, war schön. Das erste Mal war cool.
Aber darum geht es ja auch so ein bisschen. Es geht ja nicht darum, es eins zu eins jetzt zu reproduzieren, sondern klar, man ist ja gereift und man hat Erfahrungen gemacht und man schöpft ja aus einem totalen Fundus an Erinnerungen und an Eindrücken, die man jetzt hat mit Ende 30 bei uns. Und es ist aber, ich finde, es ist so was Besonderes, sich zurückzudenken in die Situation, wo das angefangen hat, dieses Gefühl. Und vielleicht, ich meine, das Ziel kann ja sein, es vielleicht noch viel intensiver und viel schöner wahrzunehmen, weil man jetzt viel mehr weiß. Mhm. Und okay, es ist jetzt schon fast philosophisch, ne? Aber das ist eine schöne Sache, finde ich, und ein schöner Angang an die Sache. Also man nimmt ja vielleicht die gleiche Situation auch einfach anders wahr, weil man sehr viel Erfahrung gemacht hat. Und ich finde, das ist, ist doch eine schöne Sache. Vielleicht ist es jetzt viel schöner. Mhm.
Das kriegt man dann wiederum dann, glaube ich, erst mit Abstand, mit zeitlichem Abstand mit. Wie schön das, was man gerade eben hat, vielleicht gerade in dem Moment gar nicht so wertschätzt.
Das ist ja immer so, oder?
Dann im Nachhinein.
Das kann einem auch passieren, das stimmt, ja.
Ja. Ihr geht auf Clubtour seit am 1. Mai, Tag der Arbeit, in Leipzig.
Ja.
Ja.
Warum Leipzig?
Ich finde, Leipzig ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Wir haben immer oft in Leipzig gespielt mit Revolver, hatten da tierische Konzerte. Ich glaube, als wir angefangen haben, ganz früh, hatten wir da wirklich mit so die ersten Konzerte außerhalb von Norddeutschland.
Ja.
Und die waren immer sehr große Supporter von Revolverheld. Und deswegen wollten wir unbedingt da auch hin. Und ich glaube, das ist schön. Wir wollen den Tag der Arbeit nicht wie Arbeit aussehen lassen, sondern wir wollen es ein wenig feiern.
Aber wenn man ganz ehrlich ist, der Tag der Arbeit hatte jetzt nichts damit zu tun, dass wir genau an dem Tag das Konzert dort geben, sondern es hat tatsächlich in der Tourplanung gut in unsere Route hereingepasst. Wir wollten gerne in Leipzig spielen und das war eben an dem Tag am günstigsten.
Nils arbeitet eigentlich nie am Tag der Arbeit. Deswegen hat der Tag der Arbeit sowieso immer frei, oder? Ich habe keine Ahnung, was ist das für ein Feiertag?
An verschiedenen Tagen. Abseits vom Konzert, habt ihr Erinnerungen, Gefühle, Situationen in Leipzig, wo ihr sagt, ja, das fällt mir da ein, wenn ich an Leipzig denke?
Also wir sind tatsächlich relativ oft nach Konzerten in der Altstadt dort feiern gegangen. Ne?
Ja.
Und ich habe da diverse sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Es ist ja oft so, dass man jetzt nicht irgendwie so diesen einen besonderen Moment hervorheben kann. Wir sind jetzt schon so oft in Leipzig gewesen und ich glaube, ich kann einfach pauschal sagen, dass wir einfach immer, wenn wir in Leipzig sind, sagen, hoffentlich haben wir noch Zeit, danach in der Altstadt feiern zu gehen. Das ist einfach eine sehr schöne Sache.
Was ist da so euer Lieblingsplatz, wo ihr am liebsten so hingeht? Oder ist das einfach, ins Barfußgästchen und gucken mal.
Das Schöne ist ja, dass du dich da treiben lassen kannst. Und es gibt wahnsinnig viele Kneipen, die nebeneinander liegen. Und ich habe auch immer die Leute als sehr herzlich empfunden. Du kommst sofort ins Gespräch, gerade wenn gutes Wetter ist und du draußen stehst mit deinem Bier, dann kommst du ins Gespräch und es ist halt auch nicht so, oh, guck mal, da ist der von der Band oder so, sondern es ist halt total, ey, guck mal hier, lass mal anstoßen, total nett und in welchen Club können wir noch gehen heute Abend? Hm. Und das schätze ich an Städten.
Ja, das Tolle ist ja, dass es auch so eine Studentenstadt ist, wo sich ständig was tut und weiterentwickelt. Also es ist ja, man spricht ja auch immer so ein bisschen vom zweiten Berlin oder so, habe ich schon oft gehört, also wo sich ganz viel entwickelt, was ganz hip ist und wo immer mehr Leute hinziehen und irgendwie kreativ werden, tolle Bars oder Konzepte aus dem Boden stampfen und finde ich immer sehr spannend. Ich habe ein paar Freunde in Leipzig, die ich dann auch gerne besuche und die haben dann immer ein paar neue Tipps, was sich schon wieder seit dem letzten Mal getan hat.
Stimmt, das ändert sich ja auch fast halbjährlich.
Ja.
Was fällt euch ein, was habt ihr für Erinnerungen, für Gefühle, wenn ihr an Dresden denkt?
Naja, Dresden ist eine der, also ich glaube, ich spreche für die ganze Band, wenn ich sage, Dresden ist eine der schönsten Städte, die wir in Deutschland haben. Und wir als Hamburger fühlen uns hier sehr, sehr wohl, weil ich finde, es ist Hamburg sehr ähnlich, nicht nur durch die Elbe. Mhm. Und ich muss halt wirklich sagen, ich komme hier wahnsinnig gerne her und ich fühle mich hier echt tatsächlich ein bisschen immer wie zu Hause, weil es einfach optisch sehr ähnlich ist und weil ich das Gefühl habe, eine Stadt am Wasser und diese schöne Architektur und all den Kram. Ich glaube, immer wenn wir hier sind, obwohl wir schon sehr, sehr oft hier waren, gehen wir so ein bisschen Zeit zu Touri Sightseeing-mäßig und gucken uns das an und sagen wir, ach guck mal, es ist immer noch so wie letztes Mal, es ist total schön.
Ja, witzig, haben wir nämlich gerade gestern Abend, als wir hier mit dem Zug spät ankamen und durch die Stadt gefahren sind, auch drüber geredet im Taxi. Meint so, ach Mensch, das ist echt ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja. Man guckt raus, man fühlt sich gleich wohl und das ist immer sehr schön herzukommen.
Das ist wirklich lustig, weil das habe ich von Leuten, die aus Hamburg kommen, fast jedes Mal gehört. Also die Elbe verbindet uns schon.
Ja,
das ja, nicht, ja nicht nur die Elbe, ne? Es ist wirklich einfach auch so die ganze Architektur und diese Stadt ist einfach wunderschön. Ich meine, die Altstadt hier ist natürlich noch viel, viel schöner als das, was Hamburg so zu bieten hat, aber es ist trotzdem vergleichbar.
Gut, dafür hat Hamburg das Meer.
Stimmt, ist nicht
weit. Ein bisschen fahren musst du schon.
Wenn ihr mit eurer Clubtour durch seid, wie geht's denn dann weiter? Was habt ihr noch für Pläne für dieses Jahr und für die nächsten ein, zwei Jahre?
Oh, wir haben wahnsinnig viel vor. Mhm. Also jetzt kommt ja erstmal das Album raus, was für uns ein Meilenstein ist. Dann gehen wir damit auf kleine Clubtour, die tatsächlich in Minuten ausverkauft war. Das hatten wir tatsächlich so auch noch nicht. Mhm. Das war wirklich, wirklich Wahnsinn. Dann spielen wir ein paar Festivals im Sommer, da freuen wir uns extrem drauf. Wir haben lange nicht mehr in Bandbesetzung mit E-Gitarre Sommerfestivals gespielt. Also das machen wir sehr, sehr gerne, haben wir total Bock drauf. Und dann wird es auf jeden Fall noch weitere Termine geben, weil wir natürlich den enttäuschten Leuten, die jetzt bei der Clubtour keine Tickets bekommen haben, auch die Möglichkeit geben wollen, zu unseren Konzerten zu kommen. Und da wird es auf jeden Fall, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, in den nächsten Tagen auch noch ein paar Termine geben. Und dann werden wir sehr, sehr lange und sehr viel auf Tour sein.
Hm. Im Sommer ist dann auch schon wieder Fußball-WM.
Ja.
Ihr seid voll auf Fußball. Ihr kennt euch aus. Wie sieht's aus dieses Jahr mit der Verteidigung des Weltmeistertitels? Was denkt ihr?
Ich finde, das ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Also man hat auch vor dem Weltmeistertitel letztes Mal das nicht einschätzen können. Viele haben gesagt, das kann niemals klappen. Da lief auch nicht alles rund im Vorfeld. Und insofern, man hat auch jetzt gesehen bei den Testspielen, dass das natürlich an der einen oder anderen Stelle noch rumpelt. Aber da darf man sich eben nicht drauf versteifen. Der Bundestrainer versucht ja immer noch ein bisschen herauszufinden, welche Konstellation passt. Und da gibt es eigentlich immer so ein paar Konstellationen, die dann eben nicht so gut funktionieren. Und ich glaube, das wird dann erst im Trainingslager irgendwann entschieden. Also Deutschland war immer eine Turniermannschaft und hat sich extrem entwickelt. Also ich glaube, es ist alles möglich. Und also Deutschland gehört auf jeden Fall zum Kreis der großen Favoriten.
Hm. Wer denkt ihr, wird abseits von uns ziemlich weit vorn mitspielen bei der WM?
Ach, ich glaube, da gibt es Frankreich, ne? Ich glaube, da gibt es
Spanien auf jeden Fall. Die sind sehr stark. Und auch Brasilien würde ich diesmal wieder mit reinzählen. So,
ich glaube, du meinst letztens Belgien.
Ja, Belgien war ja letztes Mal schon irgendwie so Favorit. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die haben tolle Spieler. Aber das Mannschaftsgefüge weiß ich nicht. Da glaube ich, ich glaube Belgien nicht.
Wir sind gespannt. Ich meine, es kommt ja irgendwie sowieso immer anders, als man das jetzt im Vorfeld denkt. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist ja, in Deutschland wird irgendwie immer im Vorfeld zu so einem großen Turnier, wird die Mannschaft schlecht geredet. So, ich meine, es ist doch bei den Vorbereitungsspielen und so, ist doch klar, dass man Sachen ausprobiert und dass jetzt noch nicht alles so läuft, wie es läuft. Und es ist jedes Mal dasselbe. Das wird nichts. Die sind so schlecht wie noch nie. Und klar, international werden sie als Favoriten angesehen und irgendwie die internationale Presse sagt, ja, das deutsche Team und so. Aber hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl, ist es so vor solchen Events immer erstmal möglichst den Super-GAU herbeibeschwören. Deutschland fliegt in der Vorrunde raus, so wird's nicht. Ich finde das irgendwie eine komische Mentalität. Man kann auch mal sagen, ey, wir haben doch echt gerade eine tolle Mannschaft, wir sind Weltmeister und wir gehen dahin, um den Titel zu verteidigen. Ist doch eigentlich eine viel bessere Einstellung.
Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, im deutschen Fantum drin, auch so, wenn es so um die Bundesliga geht oder zweite Bundesliga oder so. Die Fans mögen es schon so ein bisschen mitzuleiden mit ihrem Team.
Genau.
Ja.
Und schimpfen und meckern und wir sind die Einzigen, die noch zu euch stehen.
Wir sind sehr, sehr gut im Kritisieren. Und ich meine, wir wissen ja auch, es gibt 80 Millionen Bundestrainer, die es alle irgendwie besser wissen. Und letzten Endes sind sie dann doch irgendwann alle auf Spur und freuen sich. Und ist ja jedes Mal eigentlich das Gleiche.
Jetzt kommt die Brücke. Wir hoffen, Yogi kann es immer noch fühlen.
Ja. Yeah. Oh.
Sehr gute Vorlage. Wer deutscher Meister wird, die Frage brauche ich euch nicht mehr stellen. Die hat sich
ein bisschen erledigt. Ja.
Das Spannendste ist jetzt eigentlich nur noch immer zu gucken, wann ist Bayern München deutscher Meister. Ne?
Aber sie sind ja schon Meister. Sind sie schon? Also rechnerisch sind sie.
Achso, jedes Mal. Achso, du meinst jedes Mal, ja. Ja, es ist langweilig.
In den letzten Jahren auf jeden Fall war es nicht besonders spannend, aber ja gut, lässt sich nicht ändern. Also damit müssen wir irgendwie klarkommen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, in den nächsten Jahren, es ist nicht aussichtslos, dass auch eine andere Mannschaft da sich mal ein bisschen mehr in den Fokus spielt und da mal rankommt. Also es gibt ja viele Mannschaften, die eigentlich auf einem sehr guten Niveau spielen. Und dieses Jahr hat bei Bayern einfach wahnsinnig viel zusammengepasst. Und es kann auch im nächsten Jahr schon wieder ein bisschen anders aussehen, dass dann auch Dortmund wieder rankommt. Oder Leipzig ist ja auch besonders stark. Und ich glaube, wenn da noch ein bisschen mehr Konstanz reinkommt, aber das ist ja jetzt auch einfach grundsätzlich eine sehr starke Leistung, was da abgeliefert wird.
Und solange das so ist, dass Bayern immer deutscher Meister wird, haben die Nordclubs sich gedacht, wir gehen dahin, wo es wirklich spannend ist, nämlich in den Abstiegskampf. Und der HSV macht das genau richtig. Genau die Einschaltquoten sind hoch und da wird das Geld verdient. Bravo, HSV.
Ja.
Schön, dass ihr darüber lachen könnt. Schaffen sie es?
Ich sag nein. Rein rechnerisch sagt man ja immer, es geht noch, aber ich glaube, der Abstand ist zu groß. Und ehrlich gesagt bin ich auch mittlerweile der Meinung, vielleicht tut es dem Verein dann auch mal ganz gut, sich ein bisschen zu besinnen und so einen Neuaufbau in der zweiten Liga zu starten. Und dann geht vielleicht auch der Druck, der von außen kommt, mal ein bisschen weg. Also Hamburg ist ja auch so eine Medienstadt. Wir haben ja eben gerade drüber gesprochen, was passiert, dass immer alles Mögliche so aufgebauscht wird. Jeder weiß es besser. Und das ist in Hamburg nicht anders beim Verein. Also wenn man da im Umfeld mal guckt, wer dann immer irgendwie es alles besser weiß. Und dann werden irgendwelche Vereinsinterner geleakt und sonst was. Also ich glaube, wenn da mal ein bisschen Ruhe reinkommt, wenn dieser extreme Druck, oh Gott, wir müssen es irgendwie noch schaffen, oh Gott, es hängt so viel dran und so. Wenn das mal weg ist, vielleicht kommt man dann mit ein bisschen Ruhe wieder ran und kann mal ganz strukturiert das wieder aufbauen.
Axel trifft, Revolver hält. Ein Gespräch aus meinem Interviewarchiv aus dem Jahre 2018. Nächstes Mal stelle ich euch junge Nachwuchsmusiker aus Sachsen vor, große Talente aus Chemnitz, Jante, die jetzt eigentlich auf Tour durch Deutschland sein wollten mit ihren neuen Songs. Dann kam Corona dazwischen. Wie es jungen Nachwuchsmusikern damit geht in dieser Zeit, das erzählen Jante und auch wie Hollywood-Star Ralf Möller zu einem ihrer ersten Fans geworden ist. Die nächste Folge, wie immer, Dienstag, kostenlos zum Hören. Als Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify oder auf AudioNow oder hitradio-rtl.de. Bis dahin.